Inforadio Podcast.
Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt, macht einmal Pause. Herzlich willkommen zu einer Viertelstunde Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Am Mikrofon Harald Asel. Wir senden die Schicksalsjahre ja wöchentlich parallel zur anderthalbstündigen Fernsehversion. Und da dieses Mal die groß angelegte Dokumentation 24 Stunden Europa, entwickelt von Volker Heise, das Sendeschema sprengt, blicken wir auf andere historische Stichworte. Die Schicksalsjahre wieder in einer Woche, dann beschäftigen wir uns mit dem Jahr 1974. Doch ganz will ich auch heute nicht auf historisches Tonmaterial verzichten. Mit einem großen Fest auf dem Tempelhofer Feld wird kommendes Wochenende an den 70. Jahrestag des Endes der Berlin-Blockade am 12. Mai 1949 erinnert.
In diesem Augenblick wird die Blockade von Berlin aufgehoben. Die Schranken zwischen uns und dem Westen sind gefallen. Unser erstes Gedenken gilt unseren Landsleuten im Westen, zu denen wir endlich wieder, wie wir hoffen, für immer frei kommen dürfen und die, wie wir auch hoffen, für immer frei zu uns kommen dürfen. Auf diesen Tag haben wir seit Monaten gewartet. Um ihn zu erreichen, haben wir Leiden und Entbehrungen auf uns genommen, die ohne Beispiel sind.
Der Berliner Oberbürgermeister Ernst Reuter in der Live-Sendung um Mitternacht des 12. Mai 1949. 10 Monate lang, seit dem 24. Juni 1948, war der Westteil der Stadt von der Versorgung durch das Umland abgeschnitten und die Transitstrecken durch die sowjetische Zone gesperrt gewesen. Äußerer Anlass war die Entscheidung der Westalliierten, die Währungsreform auch für die Berliner Westzonen umzusetzen. Die Sowjetunion verfolgte das Ziel, dass Amerikaner, Briten und Franzosen ganz West-Berlin verlassen und die Stadt in den kommunistischen Machtbereich integriert werden könnte. 2 Tage nach der Sperrung der Zufahrtswege begann die Operation Vittles, die Versorgung durch die Luft. Ein milder Winter und nicht zuletzt die Findigkeit der Alliierten wie der Berliner führte dazu, dass Stalin das Ziel des Aushungerns der Stadt aufgeben musste. In der ersten Schlacht des Kalten Krieges, wie der spätere Architekt der Ostpolitik Egon Bahr die Blockade nannte. Findigkeit der Berliner, davon zeugt auch folgendes Tondokument. Während wir heute über das Ende der Kohleförderung in Deutschland sprechen, sahen manche damals darin ein Hoffnungszeichen.
Vor einigen Wochen wurde das erste Mal in Berlin die Meldung bekannt, dass sich unterhalb des Stadtgebietes Braunkohlenvorkommnisse befänden, die wegen der Blockade der westlichen Sektoren Berlins und wegen der Kohlenknappheit abgebaut werden sollten. Zum Beispiel in der Gegend der Jungfernheide und hier draußen in Reinickendorf am Rande der Stadt, hinter den großen Argus-Werken in einem Laubengelände. Und im Augenblick ist Bürgermeister Dr. Friedensburg eingetroffen, zusammen mit dem Oberbürgermeister von Berlin, Professor Reuter. Man hat hier eine große Winde aufgebaut, um Probebohrungen vorzunehmen. Etwa 10 Meter hoch ist diese Winde, ein Drahtseil geht hinab und unten befindet sich ein Rohr, das nun nach und nach in den Boden getrieben wird.
Wir lassen uns weder durch die Besserwisserei und die berufsmäßige Nörgelei einer gewissen Presse beeinflussen, noch lassen wir uns beeinflussen von den Fantasien, die darum sind. Sondern wir machen hier ganz nüchtern und sorgfältig, so dringend wir die Kohle brauchen, so wäre es doch geradezu lächerlich, wenn wir hier irgendetwas veranstalten wollten, was sich nachher nicht bewährt.
Hier kommt es ja nur darauf an, dass wir Berliner, wie bei jeder anderen Situation auch, jede Möglichkeit, die in unserer eigenen Hand liegt, ausnutzen. Was dabei rauskommt, das liegt nicht in unserer Hand. Aber wir wollen zeigen, dass wir unseren dicken Kopf behalten werden. Und wir werden ihn auch durch einige Wände durchdrücken.
Wie dringend solche Überlegungen waren, kann man daran ermessen, dass von den kleinen auf Westberliner Gebiet liegenden Kraftwerken den Haushalten nur für jeweils 2 Stunden am Tag Strom zur Verfügung gestellt werden konnten. Je nach Stadtbezirk zu unterschiedlichen Zeiten, auch mitten in der Nacht. Die Probebohrungen erbrachten übrigens nicht das gewünschte Ergebnis, stattdessen behalf man sich mit eingeflogener Steinkohle. Zurück zur Sondersendung am 12. Mai 1949. Die Reporter melden sich von den verschiedenen Standorten.
Hallo, hallo, hier ist Helmstedt. Hier ist die Autobahn, die Zonengrenze Helmstedt, die im Laufe der Jahre nach dem Kriege eine gewisse Weltberühmtheit erlangte. In diesem Augenblick ist es soweit. Der 12. Mai, 0 Uhr 2 Minuten. Professor Frohne, der Direktor für Verkehr im Bizonalen Verwaltungsrat, hat soeben die Tore geöffnet und unter dem Applaus und dem Jubel der Hunderte von Menschen, die hierher gekommen sind zur Autobahn, setzt sich jetzt der erste Konvoi mit britischem Militär in Bewegung. Ein kleiner Personenkraftwagen an der Spitze, dann 1, 2, 3, 4 große Lastwagen mit alliierten militärischen Gut. Jetzt einige Pressepersonenwagen hinterher. 10, 15, 20 Wagen sind in diesem Augenblick vielleicht schon durchgefahren und durchfahren die Strecke Niemandsland. Es sind etwa 100 Meter von hier, von der britischen Seite bis zur russischen Seite.
Hallo, hier ist Berlin, Kontrollpunkt 3 Linden an der Autobahn Berlin-Helmstedt. Für uns ist der große Augenblick schon vorbei. Nach Monaten hat sich der Schrankenbaum hier bei uns gehoben und eine lange Wagenkolonne, angeführt von einem amerikanischen Konvoi von Militärpolizisten, hat sich in Bewegung gesetzt. Hier an dieser Stelle, kurz hinter Wannsee, war es monatelang ruhig. Aber heute ein anderes, ein lebendiges Bild. Man kann sagen, ein kleines Volksfest. Obwohl man sagen kann, dass, wenn man in Berlin über die Blockade spricht, man gedämpften Optimismus hört. Ja, hier brennen die Lampen, da ist die große Baracke für die Passagierabfertigung. Wir lesen United States, Deutsch, Français und Britisch. Und ungefähr 20, 30 Wagen sind schon über die Zonengrenze gefahren, in das Niemandsland hinein, zum russischen Posten hinüber. Und wieder ist unaufhörlich hier eine Schlange bereit. Die Formalitäten werden erledigt.
Und diese Stimmung hält den ganzen Tag an. Am Abend steigt ein Reporter auf den Turm des Rathauses Schöneberg.
Hallo, ich bin noch höher hinaus und unter Brüdern beinahe 50 Meter über der Erde. Und es war eine gefährliche Kletterei, denn auch der Turm hat unter den Kriegsereignissen gelitten. Und ich habe eigentlich schon Bedenken, wie ich wieder runterkomme. Aber das, was ich hier sehe, lohnt sich. Ich habe den Blick nach Osten, vor mir die Positionslaternen vom Flughafen Tempelhof, die roten Lichter der Landebahnen, rechts wie ein Feenpalast das Ulsteinhaus und darüber der hohe Turm, auch wieder mit den roten Laternen. Und dann etwas weiter nach links den riesigen Gasometer und dazwischen geht gerade ein schöner, satter Vollmond auf. Und wenn ich runtergucke, das ist das Wesentliche jetzt in West-Berlin. Es ist Licht in allen Fenstern. Überall, selbst noch in den Ruinen, in den Teilen, die erleuchtet sind, sieht man Licht. Und es kommt einem vor, als ob die Berliner heute vergessen hätten, dass das Licht noch kontingentiert ist. Gerade jetzt sehe ich, jetzt kommt ein Flugzeug und schwebt in den Flughafen ein. Es ist ein wunderbarer Anblick, wie die blinkenden Positionslichter anzeigen. Das Flugzeug verschwindet jetzt hinter dem Gasometer und scheint schon so tief zu sein, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass es den Flughafen erreicht. Und ganz sachte, ganz allmählich, jetzt ist es wieder sichtbar, schwebt es ein. Berlin ist wieder im Licht, die Straßen sind beleuchtet und die Luftbrücke nach wie vor eine Verbindung zum Westen.
Das also Stimmen vom 12. Mai 1949, dem Tag, an dem die Berlin-Blockade zu Ende ging. Die Berlin-Blockade und die Luftbrücke, damit war der Grundstock für eine kämpferische Identität West-Berlins gelegt. Eine Identität, die sich unter verschiedenen politischen Vorzeichen durch die Jahrzehnte bis 1990 hielt. Und die andere Stadthälfte? Über das, was Ost-Berlin ausmachte und was davon in die Gegenwart reicht, erzählt eine Ausstellung der Stiftung Stadtmuseum und des Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam, die ab Freitag im Ephraim-Palais zu sehen sein wird. Die halbe Hauptstadt zwischen Machtzentrum und einem Ort für abweichende Lebensentwürfe. Mehr demnächst in unserem aktuellen Programm. Zweites Thema der letzten Tage, der 500. Todestag von Leonardo da Vinci. Es hat ja einen heftigen Streit um das Genie zwischen Italien und Frankreich gegeben, insbesondere um die Frage, wo die Meisterwerke hin ausgeliehen werden sollen. Grund dafür: Leonardo, Sohn eines Notars aus Vinci, damals gab es noch keine feststehenden Familiennamen, Leonardo starb am 2. Mai 1519 in Amboise im Loiretal. Und genau dorthin begibt sich jetzt unser Korrespondent Marcel Wagner.
Musik aus Leonardos Zeiten lädt die Gäste ein auf eine Zeitreise im Innenhof des Château du Clos-Lucé. Und trotzdem fällt es nicht ganz leicht, sich in dem sonnigen Hof des kleinen Backsteinschlösschens zwischen Schülergruppen vorzustellen, wie es wohl gewesen sein mag, als das große Universalgenie hier in einer Juninacht des Jahres 1518 die Fête du Paradis, das Paradiesfest, inszenierte.
Il faisait jour.
Es wurde Tag, mitten in der Nacht, wie ein Zeitzeuge schrieb. Leonardo projizierte auf gespannte Leinwände die Sonne, den Mond, die Gestirne, die Sternzeichen. 400 mehrarmige Kerzenleuchter waren im Ehrenhof angezündet, berichtet Carole Geoffroy nicht ohne Stolz. Der Schlossführer weiht die Besucher ein in die Geschichte des Hauses, in dem Leonardo da Vinci die letzten 2,5 Jahre seines Lebens verbracht hat. Im Sterbezimmer des großen Meisters muss der Historiker dabei auch mit einer Legende aufräumen. Nein, erzählt Geoffroy, anders als auf einem berühmten Gemälde von Ingres dargestellt, sei Leonardo hier nicht in den Armen des französischen Königs gestorben. Franz I. war nicht anwesend. Er war in seinem Schloss in Saint-Germain-en-Laye. Der Maler wollte, indem er sie zusammen darstellte, nur die Nähe der beiden Männer verdeutlichen, die in enger Freundschaft verbunden waren. Tatsächlich war es der Mutter Franz I., Luise von Savoyen, zu verdanken, dass der begehrte Maler, Wissenschaftler und Gelehrte Leonardo sich im hohen Alter von 65 Jahren auf die beschwerliche Reise nach Frankreich eingelassen hatte, erzählt Catherine Simone Marion, die sich im Auftrag der Familie Saint-Brice, der das Clos-Lucé heute gehört, um das Andenken Leonardos kümmert. Sie hatte perfekt verstanden, dass es den Ruhm ihres Sohnes befördern würde, wenn es ihm gelänge, diesen bedeutenden Künstler an den französischen Hof zu holen. Dass es schließlich gelang, war auch einer Verkettung von Umständen zu verdanken. Leonardo war in Rom sein letzter bedeutender Mäzen verstorben, seine Finanzquellen versiegten, gleichzeitig liefen ihm jüngere Künstler den Rang ab. Michelangelo etwa hatte ihm den bedeutenden Auftrag zur Ausgestaltung der päpstlichen Sixtinischen Kapelle weggeschnappt. Da kam das Werben des jungen, gut aussehenden Monarchen gerade recht. Er wurde in Amboise vom König der Legende nach mit den Worten empfangen: Hier, Leonardo, bist du frei zu denken, zu träumen, zu arbeiten. Durch eine immense Rente von bis zu 1000 Gold-Ecu von finanziellen Sorgen befreit, machte Leonardo genau das. Er dachte, träumte und arbeitete. Im Auftrag des Königs sann er über große Bauwerke nach, ein ideales Schloss oder einen Kanal zwischen der Loire und der Saône. Papieranalysen legen nahe, dass auch einige seiner späten Zeichnungen, vor allem Tier- und Naturstudien, in Amboise gefertigt worden sein könnten. Mit Originalen des Meisters kann Carole Geoffroy, der Schlossführer, den Besuchern heute leider nicht mehr dienen. Aber immerhin weiß er zu erzählen, dass der Aufenthalt Leonardos im Clos-Lucé dem Louvre in Paris seine wohl größte Attraktion eingebracht hat. 10 Tage vor seinem Tod änderte er sein Testament und vermachte die Mona Lisa einem seiner Schüler. Der wiederum wandte sich mit dem Gemälde an unseren König und verkaufte es ihm. Voilà, deshalb gehört die Mona Lisa heute Frankreich. Eine Replik des Gemäldes erinnert im großen Saal des kleinen Schlosses heute an diese Geschichte. Im Keller und im weitläufigen Schlosssaal hat die Familie Saint-Brice mit großem Aufwand und Liebe zum Detail viele vom Genie erdachte und gezeichnete Maschinen, Fluggeräte, ja sogar einen mechanischen Löwen nachgebaut, mit dem Leonardo Franz I. beglückt haben soll. Bestattet wurde Leonardo auf eigenen Wunsch hin auf dem Friedhof im nahegelegenen Königsschloss in Amboise. Manche würden behaupten, die Gebeine seien heute immer noch dort in einer Kapelle. Da muss man sehr vorsichtig sein, das müsste erst noch bewiesen werden, warnt Schlossführer Geoffroy zum Abschied. Vermutlich gilt auch hier, dass von Leonardo da Vinci eher keine Originale in Amboise erhalten sind.
500. Todestag von Leonardo da Vinci, und da er auf dem Papier Flugmaschinen konstruiert hatte, hätte er wohl auch die Berliner Luftbrücke mit großem Interesse verfolgt. So schließt sich der Kreis. Nächste Woche: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. das Jahr 1974. Danke fürs Interesse, sagt Harald Asel.
Inforadio Podcast.